SRF 1.
Radio SRF. Willkommen zum Rendezvous mit Ivana Pribakovic und diesen Mittagsthemen. Tränengas, Brandbomben, Schüsse. Ägyptens Übergangsregierung lässt die Camps der Mursi-Anhänger räumen. Der Journalist versucht, sich ein Bild vor Ort zu machen, mitten aus dem Gewühl.
Es ist eine sehr, sehr unübersichtliche Situation. Das Einzige, was ich hier sagen kann, ist, dass beide Seiten mit allergrößter Brutalität vorgehen,
sagt der Journalist in Kairo. Schweizer Soldaten sollen in Mali Minen entschärfen, im Rahmen der UNO-Mission im afrikanischen Land. Wer hat die tiefsten Hypotheken im ganzen Land? Die Lebensversicherer versuchen den Banken, die Kunden abzujagen. Und um 13 Uhr, Bonjour les Romans, Bonjour Ludwig Oechslin. Heute La Chaux-de-Fonds, die offene Stadt.
Das ist das Spezifikum von dieser Stadt hier oben. Weil sobald man in den niedrigeren Bereich kommt, Neuchâtel und so, das hat viel geschlossenere Gesellschaften.
Warum das so ist und warum sich genau hier die Uhrmacherkunst entwickelte, um eins. Es kam überraschend. Am Morgen begannen die ägyptischen Sicherheitskräfte mit der Räumung der Lager von Anhängern des ehemaligen Präsidenten Morsi. Inzwischen hat sich die Lage in Kairo zugespitzt. Daniel Voll fasst zusammen.
Das ägyptische Staatsfernsehen übertrug die Aktion von Polizei und Militär gleich live. Bulldozer walzen auf dem Gelände, Abschrankungen und Zelte nieder. Polizisten und Soldaten nebeln Demonstranten, offenbar mit Rauchpetarden, Wasserwerfern und Tränengas ein. Auch scharfe Munition kommt zum Einsatz. Sicherheitsleute greifen sich einzelne Demonstranten aus der Menge heraus und schleppen sie vom Platz. Nach rund 2 Stunden meldeten die Behörden, das kleinere Camp auf dem Nachtas Square sei geräumt. Die Aktion auf dem größeren Platz bei der Rabah al-Adawiyah-Moschee gehe dagegen weiter. Die Mursi-Anhänger in den beiden Lagern hatten die Räumungsaktion erwartet, berichten Medien. Die Besetzer hätten sich vorbereitet und teilweise erbitterten Widerstand geleistet. Wie Augenzeugen berichten, soll es bei der Räumung auch zahlreiche Tote gegeben haben. Allerdings gehen die Schätzungen weit auseinander. Während Quellen aus Kreisen der Sicherheitskräfte von rund einem Dutzend Todesopfern reden, sprechen die Muslimbrüder von über 200.
Daniel Voll, wir sprechen gleich mit Augenzeugen in Kairo, nach den weiteren Meldungen des Mittags mit Damian Ratz.
Der Bundesrat ist bereit, künftig auch aufgrund von gestohlenen Bankdaten ausländischen Steuerbehörden Amtshilfe zu leisten. Dies unter der Voraussetzung, dass der betreffende Staat diese Daten nicht aktiv selber beschafft hat, sondern passiv, zum Beispiel über einen anderen Staat. Der Bundesrat begründete diese wesentliche Praxisänderung mit massivem Druck aus Indien. Die indischen Behörden seien zunehmend irritiert, dass ihre zahlreichen Anfragen für Amtshilfe nicht behandelt würden. Ihre Anfragen stützten sie auf gestohlene Bankdaten. Indien habe damit gedroht, Maßnahmen gegen schweizerische Gesellschaften zu ergreifen, sollte diese Situation nicht deblockiert werden, schreibt der Bundesrat. Schweizer Armeeangehörige werden sich an der Mission der UNO im westafrikanischen Mali beteiligen. Der Bundesrat hat beschlossen, bis zu 8 Truppenangehörige als unbewaffnete Militärbeobachter nach Mali zu entsenden. Die UNO hatte zuvor eine entsprechende Anfrage gestellt. Dadurch werde das humanitäre Entwicklungs- und friedenspolitische Engagement der Schweiz in Mali verstärkt. Mali ist seit 1977 ein Schwerpunktland der Schweizer Entwicklungszusammenarbeit. Letztes Jahr hatten radikale Islamisten versucht, im Norden einen eigenen Staat zu errichten. Eine internationale Militärintervention stellte die Souveränität der malischen Behörden wieder her. Tausende Malier mussten fliehen. Die Eurozone hat die bisher längste Rezession ihrer Geschichte überwunden. Laut der Statistikbehörde Eurostat legte die Wirtschaftsleistung im Frühjahr um 0,3% zu. Dies nachdem die Wirtschaft in den 17 Euro-Staaten zuvor 6 Quartale in Folge geschrumpft war. Ausschlaggebend waren die guten Zahlen von Deutschland und Frankreich, den größten Volkswirtschaften Europas. In Deutschland wuchs die Wirtschaft im zweiten Quartal um 0,7%, in Frankreich um 0,5%. Der Lebensversicherungskonzern Swiss Life hat seinen Gewinn im ersten Halbjahr gesteigert, um 29%, auf 470 Millionen Franken. Auch die Prämien stiegen, und zwar um 6%, auf 10,4 Milliarden Franken. Gewachsen ist der Konzern, gemäß eigenen Angaben, in allen wichtigen Märkten. sprich in der Schweiz, in Frankreich und in Deutschland. Auch die Raiffeisen-Gruppe hat im ersten Halbjahr ihren Gewinn gegenüber dem Vorjahr gesteigert, um 11%. Die verwalteten Kundenvermögen nahmen um gut 2% zu. Gewachsen ist die Raiffeisenbank auch im Hypothekengeschäft. Bei der eidgenössischen Abstimmung vom 9. Juni hat auch die SP-Basis mehrheitlich Ja gesagt zur Asylgesetzrevision, dies entgegen der Parteiparole. Die SP-Zustimmung lag bei 54%, wie die Vox-Analyse der Universität Genf und des Forschungsinstituts GFS Bern zeigt. Die Anhänger von SVP und FDP stimmten der Asylvorlage mit gut 90% zu, die CVP-nahen Stimmberechtigten mit knapp 80%. Die Asylgesetzrevision wurde insgesamt mit über 78% Ja-Stimmenanteil gutgeheißen. Mehr als ein Drittel der Befürworter gaben an, sie hofften sich bessere und schnellere Asylverfahren. Auf einem Unterseeboot der indischen Marine im Hafen von Mumbai ist nach einer Explosion ein Brand ausgebrochen. Nach 18 Seeleuten, die sich noch an Bord befinden sollen, wird gesucht. Der Verteidigungsminister bestätigte, dass es Tote gegeben habe. Das 16-jährige U-Boot aus russischer Produktion war erst im Mai in Russland revidiert worden.
Rendezvous. Ägypten wird von Gewalt erschüttert. Wir sprechen gleich mit Journalisten in Kairo. Wenn Sie Ihre Hypothek erneuern müssen, lohnt sich der Vergleich, besonders bei Lebensversicherern. Und wenn Sie Selbstversorger sind, was Strom angeht, kennen Sie das Problem. Strom speichern ist schwierig und teuer. Besonders in Zürich arbeiten viele Ausländerinnen und Ausländer wie Michael.
Ich arbeite in die Schweizer Börse. Wir müssen da nur Englisch sprechen, aber ich will mein Deutsch verbessern natürlich.
Darum übt er Deutsch an einem besonderen Stammtisch. Die Reportage. Dies und mehr nach Börse und Wetter.
Die Daten von Thomson Reuters. Der Swiss Market Index steht bei 8.075 Punkten, plus 0,5%. Der Euro wird zu einem Franken 24,13 gehandelt, der Dollar zu 93 Rappen 72. Das Wetter. Im Norden scheint heute und morgen oft die Sonne. Die Temperatur steigt auf 24 Grad. Im Süden ist es zeitweise sonnig. Es sind noch einzelne lokale Schauer möglich, bei 27 Grad.
Helikopter kreisen über der Innenstadt, über den Straßen Kairos hängen Rauch und Tränengas. Straßenschlachten sind im Gange. Die Polizei räumt seit dem Morgen die zwei Camps von Anhängern des Ex-Präsidenten Mursi. Die Lage ist unübersichtlich. Thomas Avenarius, Korrespondent der Süddeutschen Zeitung und des Tagesanzeigers, ist in Kairo vor Ort und er hat uns vor der Sendung geschildert, was er zurzeit sieht.
Also wir sehen im Osten des Platzes kommen, aber an den Platz nicht ran, weil das Ganze sehr großräumig abgesperrt ist. Aber hinter den Absperrungen kommt jetzt die Straßenschlachten zwischen Armee, Polizei auf der einen Seite und Anhängern der Islamisten auf der anderen Seite. Was man aus der Entfernung sieht, ist der Platz, über dem eine riesige Rauchwolke steht. Und Leute, die Angehörige auf dem Platz haben, sagen, dass es dort sehr, sehr viele Opfer gegeben hat. Das kann man aber alles überprüfen.
Es gibt also Meldungen von zahlreichen Toten und Verletzten. Die Frage an Astrid Frevel, Korrespondentin der Neuen Zürcher Zeitung in Kairo. Wie viel ist von diesen Straßenschlachten zu spüren in den anderen Quartieren von Kairo?
Also im Moment ist das noch sehr lokalisiert. Das eine Protestcamp ist praktisch aufgelöst. Und beim zweiten in Nasser City gehen die Kämpfe weiter und die Auseinandersetzungen. Es wird mehr und mehr spürbar in der Stadt, weil die Leute jetzt doch Angst haben, es könnte weitere Ausschreitungen geben, da die Muslimbrüder ihre Anhänger aufgefordert hat, entweder diese Demonstrationen direkt zu unterstützen oder dann sich zu den Moscheen zu begeben, um, wie sie in ihren Worten sagen, dieses Massaker zu stoppen.
Stichwort Massaker. Wir haben hier Meldungen, dass die Sicherheitsbehörden mit großer Härte vorgehen. Können Sie das bestätigen?
Die Bilder zeigen das tatsächlich, dass viel Gewalt angewendet wurde. Man kann aber die Opferzahlen im Moment nicht bestätigen. Sicher gibt es Tote. Aber die Quellen sind ganz unterschiedlich, je nachdem, wer berichtet, ob die Muslimbrüder Zahlen nennen, die jetzt schon weit über 200 Tote gehen, oder die Sicherheitskräfte, die behaupten, sie würden sich sehr bemühen, dass es keine exzessive Gewalt gibt. Und sie haben auch schon 2 tote Polizisten in ihren Reihen. Aber die Bilder sind immer noch sehr chaotisch. Es lässt sich noch lange keine Bilanz ziehen, denn diese Auseinandersetzungen gehen weiter.
Das ägyptische Innenministerium sagt, sie habe Anführer der Muslimbrüder festgenommen, nennt vorläufig aber die Namen nicht und sagt gleichzeitig, viele Demonstranten, viele Anhänger der Muslimbrüder seien selbst bewaffnet. Lassen sich diese Aussagen überprüfen?
Auch das lässt sich nur schwer beweisen. Die Muslimbrüder sagen weiterhin, sie würden gewaltfrei agieren. Staatliche Medien haben Bilder gezeigt von Waffen und Munition, die sie vor der Universität bei der Räumung eingesammelt haben wollen. Es könnte sein und es ist anzunehmen, dass es in den Reihen der Demonstranten kleine Gruppen gibt, die doch auch gewaltbereit sind.
Diverse Imame und Anführer der Muslimbrüder haben ihre Gefolgschaft aufgefordert, Widerstand zu leisten. Wie stark folgen die Anhänger diesem Aufruf?
Es gibt bereits erste Solidaritätskundgebungen, und zwar in Alexandria im Norden und in mehreren Städten des Südens in Oberägypten. Es wird sich im Laufe des Tages zeigen, wie groß diese Unterstützung ist. Die Muslimbrüder haben erst gestern eine eigene Umfrage veröffentlicht, in der sie behaupten, dass etwa 2/3 der ägyptischen Bevölkerung gegen die Absetzung des demokratisch gewählten Präsidenten gewesen sei.
Und denken Sie von Ihrer Einschätzung her, dass diese 2/3-Mehrheit stimmt oder dass sie zu hoch gegriffen ist?
Es ist wahrscheinlich zu hoch gegriffen, und dann muss man auch sehen, dass das regional sehr große Unterschiede gibt. Hier in Kairo ist die Unterstützung für die Übergangsführung und die Armee sehr groß, aber in ländlichen Gegenden dürften die Islamisten nach wie vor über sehr großen Rückhalt verfügen.
Kann man nach dem heutigen Tag sagen, dass dieser Graben noch vertieft wurde im Land?
Das kann man auf alle Fälle sagen, denn was jetzt schon abzusehen ist, diese Aktion wird sehr blutig sein und jeder Tote wird die Spannung weiter verschärfen.
Sagt Astrid Frevel, Korrespondentin der NZZ in Kairo. Die Schweiz schickt also unbewaffnete Soldaten nach Mali. Der Bundesrat hat dies entschieden, wenige Tage nachdem das afrikanische Land einen neuen Präsidenten gewählt hat. Wie sollen die Schweizer Soldaten Mali unterstützen? Pascal Krauthammer ging der Frage nach.
Mali ist ein Krisenland, nachdem vor einem Jahr Tuareg-Rebellen einen großen Teil des Landes eingenommen hatten und Dschihadisten ihre Herrschaft ausbauen konnten, intervenierte Frankreich militärisch. Die Islamisten wurden zurückgedrängt, vor kurzem fanden auch Wahlen statt. Doch UNO-Truppen müssen den Norden Malis sichern, denn dieser Teil des Landes ist noch immer instabil. Dorthin also sollen nun auch Schweizer Soldaten geschickt werden, erklärt Stefan von Bello vom Schweizerischen Außendepartement.
Mit dieser Entsendung von bis zu 8 unbewaffneten Armeeangehörigen leistet die Schweiz einen weiteren wichtigen Beitrag zur Stabilisierung Malis, aber auch der ganzen Sahelregion.
Die Experten der Schweizer Armee würden als Militärbeobachter eingesetzt, bei der Minenräumung oder, wenn es darum geht, Waffendepots zu sichern. Die Schweiz engagiert sich in verschiedenen Krisengebieten. Fast 400 Personen des Schweizer Militärs und der Behörden sind von Südsudan bis Libyen im Einsatz. Für SVP-Nationalrat Luzi Stamm, Mitglied der Außenpolitischen Kommission, ist dieses Engagement falsch.
Das ist ein ganz klarer Fehler. Die Schweiz hat in Krisengebieten, wo es brennt, nichts zu suchen und sollte demonstrativ sagen, wir schicken zum Beispiel das Rote Kreuz, aber nicht politische Leute.
Anders sieht es der Bundesrat. Der Antrag, die Soldaten nach Mali zu entsenden, hat Außenminister Didier Burkhalter zusammen mit dem SVP-Verteidigungsminister Ueli Maurer gestellt. Bundesratssprecher André Simonazzi.
Das vertritt sich natürlich mit unserer Neutralität. Es geht um einen unbewaffneten Einsatz von Armeeangehörigen und das im Rahmen eines UNO-Mandates. Also es erfüllt natürlich alle Kriterien für die Schweiz, um ihre Neutralität zu bewahren.
Die Anfrage der UNO zeige schließlich, dass die Schweiz in der Welt als unparteiische und vor allem kompetente Partnerin wahrgenommen werde.
Wer eine Hypothek braucht, eilt zur Bank. Das bestätigen die heutigen Zahlen der Raiffeisen-Gruppe. Diese hat im ersten halben Jahr mehr Immobilienbesitzern und Besitzern Geld ausgeliehen. Doch dem Kunden bieten sich Alternativen. Nur wissen das die wenigsten. Denn auch Lebensversicherer wie die Swiss Life, die heute ebenfalls höhere Zahlen präsentiert hat, buhlen um Hypothekarkunden. Sie sitzen auf viel Geld und brauchen die Rendite. Wirtschaftsredaktorin Evelyn Kobler.
Patrick Frost verwaltet deutlich über 100 Milliarden Franken für die Swiss Life. Als Anlagechef ist er bestrebt, die Versicherungsprämien, die der Konzern von seinen Kunden, etwa für Lebensversicherungen, einkassiert, möglichst gewinnbringend anzulegen. Rund 5 Milliarden dieser Summe vergibt er inzwischen in Form von Hypotheken. Und es sollen mehr werden.
Wir können hier unsere langfristig orientierten Gelder unserer Kunden auch sehr langfristig anlegen. 10 Jahre häufig in Festhypotheken.
Patrick Frost vergibt vor allem langfristige Hypotheken an Privatkunden. Der Anlagechef gibt unumwunden zu, dass er dabei im hart umkämpften Hypothekengeschäft auch schon mal die Konkurrenz unterbietet, um einen Kunden zu gewinnen. Dass er auch schon mal einen Häuserkredit zu tieferen Zinsen offeriert, als das die Banken tun.
Für uns lohnt es sich, am ganz langen Ende etwas kompetitiver zu sein als die Banken, weil wir interessiert sind an dieser Anlageklasse. Es gibt eine Mehrrendite gegenüber Staatsanleihen beispielsweise. Und das ist für uns vor allem wichtig am längeren Ende der Zinskurve, also bei 10 Jahren und länger.
Salopp gesagt, so verdient er wenigstens ein bisschen was mit seinem Kapital. Denn bei anderen Anlagen, wie beispielsweise bei den sonst so beliebten, da als sicher geltenden Staatsanleihen, ist momentan kaum noch etwas zu verdienen. So wie Swiss Life denken auch die meisten anderen Lebensversicherer hier in der Schweiz. Das beobachtet Lorenz Heim, Hypothekarexperte beim Vermögenszentrum VZ.
Praktisch alle Lebensversicherungen haben das als Teil ihrer Anlagegelder definiert. Das sind je nach Gesellschaft 5 bis zum Teil sogar 10% der Anlagesumme, die bewusst in Hypotheken investiert werden.
Dass die Lebensversicherungen teilweise tiefere Zinsen anbieten als die Banken, muss laut Lorenz Heim nicht zwingend gefährlich sein. Denn bei den Versicherungen ist das Hypothekargeschäft nur eines von vielen und
gleichzeitig sind sie eigentlich sowieso interessiert, eben die Gelder möglichst langfristig anzulegen. Das wiederum heißt auch, dass sie weniger als die Banken eigentlich das schnelle Wachstum suchen, sondern vor allem Qualität auch in den Vordergrund stellen.
Überprüfen lässt sich diese Aussage allerdings nicht, denn es ist schwierig von außen zu beurteilen, ob die Versicherungen tatsächlich genügend Vorsicht walten lassen beim Vergeben von Hypotheken, ob sie tatsächlich genügend auf die Zahlungsfähigkeit ihrer Kunden achten. Ansonsten könnte letztlich das Unterbieten der Konkurrenz auch die Versicherer teuer zu stehen kommen, sollten die Immobilienpreise in der Schweiz einst ins Rutschen geraten.
Rendezvous, es ist 11:55. Solarstrom boomt. Dabei hat diese Art der Stromgewinnung einen großen Makel. Mal gibt es zu viel davon, mal zu wenig, je nach Sonnenschein. Um diese Schwankungen zu überbrücken, wollen immer mehr Private den Strom im eigenen Haus speichern. Wenn das an vielen Orten gemacht würde, dann müssten nicht so viele Stromleitungen quer durch die Schweiz gebaut werden. Christian von Bock.
Selbstversorgung heißt das Zauberwort. Immer mehr Hausbesitzer wollen den Strom, den sie auf ihrem Dach produzieren, auch selber speichern und verbrauchen. Jens Rümmelde, technischer Leiter der Firma Solarmarkt in der Schweiz, bestätigt diesen Trend.
Die Nachfrage ist wachsend. Das Interesse liegt im Einfamilienhausbereich. Der Hausbesitzer möchte seine Unabhängigkeit stärken.
Der überschüssige Strom aus der Mittagszeit kann in der Batterie zwischengelagert und am Abend dann verbraucht werden. Anfragen für solche Systeme gibt's viele. Zum Kauf kommt's eher selten, denn die Batterien sind noch zu teuer. Sie kosten noch einmal die Hälfte der Photovoltaikanlage auf dem Dach. Wer Solarstrom produziert, bekommt heute Fördergeld für jede eingespeisene Kilowattstunde Strom. Ab 2014 wird das Solarfördermodell in der Schweiz aber geändert. Kleinere Solaranlagen bekommen nur noch einen Startbeitrag. Dann macht mehr Eigenverbrauch sofort Sinn. In der Solarenergieszene ist man sich sicher, dass Batterielösungen ein Modell der Zukunft sind.
Es gibt immer mehr Hersteller, die solche Systeme anbieten. Und es wird sicher eine Frage von ein, zwei Jahren sein, dass das größer anläuft.
Lokale Batterien können für das gesamte Energiesystem aber noch weitere Vorteile haben. Der Strom muss dank Batterien durch weniger Leitungen fließen, das Stromnetz muss also weniger stark ausgebaut werden. Und der Stromüberschuss am Mittag, den es etwa in Süddeutschland wegen des Ausbaus der Solarenergie heute schon gibt, dieser Stromüberschuss kann reduziert werden. Eine intelligente Nutzung dieser Batterien ist aber nicht ganz ohne. Sie funktioniert nur, wenn der einzelne Hausbesitzer nicht nur für sich denkt, sondern für das gesamte System. Er muss seine Batterie manchmal auch ohne Eigenverbrauch in der Nacht entleeren und sie vor allem über Mittag auffüllen. Das zeigen Untersuchungen des Fraunhofer Instituts für Solarenergie in Freiburg. Auch in der Schweiz laufen derzeit verschiedene Studien, wie man lokale Speichersysteme am besten nutzt. Stefan Linder ist der Leiter Smart Grids beim Elektrotechnikkonzern ABB. Er ist skeptisch gegenüber kleinen Batterien in jedem Haus.
Die Koordination ist sehr viel schwieriger, als wenn man eine größere Anlage hat und damit eigentlich das System besser optimieren kann.
Größere Batterien, etwa für ein ganzes Dorf oder ein Quartier, machten mehr Sinn, weil diese Anlagen wirtschaftlicher betrieben werden könnten. Mit einer solchen Großbatterie macht die ABB in Dietikon seit anderthalb Jahren einen Versuch, zusammen mit den Elektrizitätswerken des Kantons Zürich. Es ist die größte Batterie der Schweiz, 100.000 Mal mächtiger als ein Handyakku. Aber die Herstellung solcher Batterien braucht ebenfalls viel Energie und die verbrauchten Batterien müssen entsorgt werden. Bruno Völlmin, Leiter Netzqualität der Zürcher Elektrizitätswerke, sieht hier kein großes Problem. Die Entsorgung der Lithium-Ionen-Batterien sei bereits erprobt, sagt er. Und es sei ja gerade ein Ziel dieser Pilotanlage, durch einen möglichst optimierten Betrieb die Lebensdauer der Batterie auf über 10 Jahre zu verlängern. Nur die Preise, die müssten jetzt noch weiter runterkommen, sagt Völlmin. Aber auch hier gibt er sich optimistisch.
Wir rechnen in Zukunft durch die Entwicklung auch in der Elektromobilität, die ähnliche Zellen verwendet, rechnen wir mit einer weiteren Kostensenkung.
Gut möglich also, dass mit der Zahl der Solardächer in der Schweiz bald auch die Zahl der Batterien in den Kellern weiter anwächst.
Sie kommen, kassieren und gehen wieder, so das Klischee zu den Expats. Neue Zahlen zeigen aber, diese hochqualifizierten ausländischen Arbeitskräfte bleiben immer länger in der Schweiz. Damit steigt der Druck, sich zu integrieren. Nur Deutsch lernen bleibt für viele Expats ein schwieriges Unterfangen. Überraschenderweise auch wegen der Schweizer Arbeitskollegen, wie die Reportage von Kurdin Vinzenz zeigt. Er traf einige Expats am Stammtisch in Zürich zum Deutschkurs.
Ja, es gibt schönere Lagen für eine Gartenbeiz als hier an der A3 am Stadtrand von Zürich. Fork and Bottle heißt das Restaurant hier, Gabel und Flasche. Ein Amerikaner führt es. An einem der langen Holztische auf dem Kiesboden draußen sitzt ein gutes Dutzend Männer und Frauen. Die meisten trinken Bier, einige essen Fish and Chips. Und sie plaudern. Beim ersten Hinhören tönt es wie Englisch, aber es ist nicht Englisch.
Hast du gegessen? Noch nicht. Mein Abendmahl ist normalerweise ein Bier.
Immerhin, die Zuhörer am Tisch haben ihn verstanden, den Witz in gebrochenem Deutsch, dass er, Michael, 48, aus England, sich abends nur von Bier ernährt. Alle tun sich schwer mit dem Deutschen hier. Das liege am Arbeitsumfeld, erzählt Michael.
Ich arbeite in die Schweizer Börse Wir müssen da nur Englisch sprechen, aber ich will mein Deutsch verbessern natürlich.
Das gilt für alle, die sich hier jeden Donnerstag treffen. Für Simone aus Italien, seit 3 Jahren als Sales Manager in Zürich, genauso wie für Don, den Iren, der seit 7 Jahren bei der UBS als Informatiker arbeitet.
Englisch ist die Sprache, die ich am besten sprechen kann. Darum ist es einfach, auf Englisch zu sprechen.
Im Büro, ja, ist immer Englisch. Es gibt viele Schweizer und Deutsche in meinem Team, aber sie bevorzugen Englisch sprechen.
Genau darum hat Christian Langenecker, Sprachlehrer und Kanadaschweizer, den Expat-Stammtisch ins Leben gerufen und die eiserne Regel aufgestellt: Man spricht Deutsch.
Ich bin wirklich erstaunt, wie gut das durchgehalten wird. Jeder versucht, möglichst viel Deutsch zu sprechen, und wenn sie denn Fragen haben, so jeder greift so ein Handy zu, so iPhone, und so mal schnell im Wörterbuch etwas nachschlagen. Wirklich, ich finde es perfekt.
Auch wenn dadurch die Unterhaltungen sehr schleppend werden können.
Mit diesem App, alle die Worte, das ich kenne nicht, ja. Ja, ich geben sie in der iPad ein. Aha. Und jede...
Eine derart zeitintensive Art, Deutsch zu sprechen, ist am Arbeitsplatz, wo meistens Effizienz gefragt ist, nicht jedermanns Sache. Nachvollziehbar, dass manch Schweizer Arbeitskollege sich als schlechter Deutschlehrer erweist und auf Englisch wechselt. Kommt dazu, sagt Sprachlehrer Langenegger.
Der Schweizer spricht lieber Englisch als Hochdeutsch. Und der Schweizer wechselt den auf Englisch.
Wenn schon eine Fremdsprache, wie es Hochdeutsch für viele Schweizer faktisch ist, warum dann nicht gleich sein Englisch pflegen, sagen sich also viele Schweizer. Die Folge: Viele Ausländerinnen und Ausländer kommen in der Schweiz mit Englisch gut durch, was das Leben hier zu Beginn einfacher macht. Bleiben die Expats aber länger, steigt das Bedürfnis, Deutsch zu lernen. Und es sind immer mehr, die länger bleiben. Das zeigen die Zahlen aus einer Studie der Uni Zürich. Etwa 70% der Ausländer leben auch 10 Jahre nach ihrer Ankunft noch hier. Im Jahr 2000 lag dieser Wert noch bei gut 50%. Auch die Gäste am Stammtisch wollen bleiben.
Ich finde die Schweiz sehr schön. Und wir haben ein Kind, es ist 6 Monate. Und ich denke, für ihn ist sehr gut auch.
Ich bin schon 6 Jahre lang in der Schweiz und ich liebe die Natur und Leute.
Es ist eigentlich ein Paradies. Und die Transportsystem ist auch sehr gut. Und mit der Halbtagskarte kannst du günstig reisen.
Und sie wünschen sich, dass sie mit der Zeit nicht nur mehr Schweizer kennenlernen, sondern dass diese mit ihnen dann auch Deutsch sprechen. Stammtischerfinder Langenegger, in Kanada als Sohn von Schweizer Auswanderern aufgewachsen und seit 4 Jahren wieder hier. Er redet seinen Schweizer Landsleuten ins Gewissen.
Was ich schlimmer finde, ist, wenn der Schweizer denn so meckert und sagt so, ja, die lernen kein Deutsch. Wir müssen als Schweizer unsere ausländischen Kollegen helfen. Das bedeutet auch, mit ihnen Deutsch zu sprechen.
Die Expats am Stammtisch, draußen in der Gartenbeiz, am Stadtrand wollen auf dieses Umdenken der Schweizer nicht warten. Und sie üben darum weiter jeden Donnerstagabend unter sich fleißig Deutsch und träumen davon, die Sprache ganz schnell, ganz gut zu lernen.
Ich habe gelesen, dass du kannst eine Sprache in 10 Tagen lernen.
Nein!
Die Reportage von Kurdin Vinzenz. Bald ist es 1, dann reisen wir wieder in die Westschweiz, genauer nach La Chaux-de-Fonds, ins Uhrenmuseum. Zuerst aber noch die Schlagzeilen. Bitte, Damian Rast.
In Kairo hat die Polizei die beiden Protestlager der Morsi-Anhänger gestürmt. Laut Augenzeugen hat es dabei zahlreiche Tote gegeben. Schweizer Armeeangehörige werden sich an der Mission der UNO im westafrikanischen Mali beteiligen. Der Bundesrat hat beschlossen, bis zu 8 Truppenangehörige nach Mali zu entsenden, als unbewaffnete Militärbeobachter. Der Bundesrat ist bereit, künftig auch aufgrund von gestohlenen Bankdaten ausländischen Steuerbehörden Amtshilfe zu leisten. Der Bundesrat begründet diese Praxisänderung mit massivem Druck aus Indien.
Eine Sendung von SRF 1. Mehr Informationen und Podcasts
auf srf1.ch.